Herzlich willkommen zu einem neuen MSDN Webcast, heute mit dem Thema Entity Framework 4. Und das Ganze ist in der Reihe Visual Studio 2010 und .NET Framework 4 angesiedelt. Das heißt, es handelt sich momentan noch nicht ums Release, wir sind wir noch ein bisschen weit weg, also ein bisschen weg. Im April kommt es, am 12. April wird es released, aber der Webcast hat schon einen Release-Kandidaten, sodass die Qualität des Codes und der Codebasis sich nicht ändern dürfte und alles, das, was ich heute zeige, auch im finalen Produkt drin ist. Mein Name ist Darius Paris, ich bin Technical Strategist bei Microsoft Deutschland. Man kann mich über die E-Mail erreichen, dparis@microsoft.com. Ich habe einen Blog zu sehen an der Adresse hier unten. Und über Twitter, ja, poste ich im Prinzip meine oder tweete ich meine Blog-Einträge. Manchmal auch andere Sachen. Hängt davon ab. Okay, was möchte ich eigentlich heute machen? Erstmal zeigen, wo das Ganze angesiedelt ist. Das heißt, die schwarzen Webcasts sind schon gemacht worden. Wir befinden uns heute also hier beim Entity Framework und dementsprechend werden wir uns anschauen, was sich da getan hat in der Richtung in der neuen Version. Also, wir werden einen kurzen Blick drauf werfen aufs Tooling. Da hat sich einiges getan, was nicht uninteressant ist. Zum anderen werden wir dann auf ein bisschen Objektmodellfunktionalität draufgehen, drauf schauen. Also, was hat sich denn im Entity Framework 4 letztendlich alles so getan? Und zum Schluss heißt Coding, damit meine ich eigentlich ein besonders Thema, das mir zumindest nahe am Herzen liegt, dass meines Erachtens EF4 auch als vollwertiges ORM-Tool im Prinzip erst etabliert, und zwar die Möglichkeit, Code-First-Design zu machen. Also wirklich Plain Old CLR-Objects ganz nativ zu benutzen und einfach dann so zu mappen, wie ich es benötige. Okay. Wenn man sich jetzt das Entity Framework in der Version 1 anschaut, und das ist vielleicht etwas, was ich erst noch klären sollte, es gibt ja Version 1, die kam raus mit dem .NET Framework 3.5, dem Service Pack 1. Das war die Entity Framework Version 1. Und in der 1er Version haben wir beim Anlegen von Entities aus einer Datenbank heraus nicht Plural, also nicht die Mehrzahl verwendet. Insofern, wenn man sich jetzt hier einfach so mal die Northwind-Datenbank anschaut, müsste das zumindest sein, so wie es aussieht. Ja, das wird Northwind sein. Und wenn nicht, dann sieht es zumindest so ähnlich aus wie Northwind. Dann haben die einzelnen Entitäten, sprich hier Product Category, Product, Sales Order Detail, auch im Prinzip den Set-Namen auf Product Category gesetzt, statt auf Product Categories. Und man muss das immer manuell von Hand an ziehen, und das haben wir ein bisschen geändert in der Version 4. Und die Version 4 ist eigentlich die Version 2. Sie heißt nur Version 4, weil wir die im Einklang bringen mit dem .NET Framework 4. Also, das ist einfach das Entity Framework 4. Da wird dann automatisch pluralisiert, und das wird durch einen Dienst gemacht, den man auch abgreifen kann, wo man entsprechend dann sagen kann, okay, hier hänge ich mich rein und möchte einfach meine Entity Sets entsprechend anders benennen. Aber der Standardverhalten ist jetzt folgendes: Wenn ich jetzt Product Category mir reinlade über den aus einem Datenbankschema erstellten Entity Model Wizard, dann wird eben aus Product Category automatisch in Product Categories gemacht und so weiter. Das Ganze existiert momentan nur für Englisch, ja, also nicht für Deutsch. Insofern, ja, geht's das dann separat anzupassen, wenn man da eine Automatisierung haben möchte. Ist ein sehr, sehr winziges Feature, ist eigentlich gar nicht wert, das hier zu erwähnen, aber ich mache es trotzdem, ja, damit ich ein paar Slides habe. Nichtsdestotrotz werden wir uns gleich auf essentiell wichtigere Dinge kümmern. Also das ist eine der Sachen, die mit reingekommen ist. Großes Manko beim Entity Framework 3 oder 1, ja, da also komme ich selber, in der vorherigen Version auf jeden Fall, war die Möglichkeit, modellgetrieben zu arbeiten. Das ist das Bild, wie wir es bisher hatten im Entity Framework. Wenn man den Wizard aufgemacht hat, hat man meistens eine existierende Datenbank genommen. Diese Datenbank wurde dann ausgelesen, das Schema wurde ausgelesen, und daraus hat der Wizard entsprechend ein Entity-Datenmodell generiert. In der Version 4 können wir, also in der neuen Version, können wir mit dem Entity Framework auch andersrum vorgehen. Also wir müssen nicht mehr zwangsläufig mit einer existierenden Datenquelle anfangen, sondern wir können wirklich mit dem Entity-Modell anfangen. Und aus dem Design des Entity-Modells heraus können wir dann sagen, okay, so sieht das mal Modell aus. Erzeuge mir jetzt das entsprechende Skript, Datenbankskript, um die Datenbank anlegen zu können. Und es gibt im Object-Kontext auch entsprechende Methoden, wo ich abfragen kann, ob die Datenbank existiert, wo ich dann abfragen kann, kreiere mir die Datenbank und so weiter und so fort. So. Komplexe Typen sind nun in Entity Framework auch drin. Was machen wir eigentlich mit komplexen Datentypen? Schaut man sich auf dieses Entity Customer zum Beispiel, da gibt es diverse Dinge, die ja wahrscheinlich vermutlich öfters vorkommen. Vielleicht die Adresse zum Beispiel. Da sehen wir, dass das die Anschrift ist des Kunden. Und unter Umständen haben wir auch in einem anderen Objekt auch eine Adresse, die wir benötigen. Was wir jetzt im Entity Framework machen können, ist, dass wir entsprechend komplexe Typen deklarieren im Modellbrowser und diese komplexen Typen dann wiederverwenden können beim Erstellen der Entitäten. Daraus ergibt sich einfach, dass man mehr objektmodellmäßig mit den Eigenschaften arbeiten kann und sich weniger Gedanken darüber machen muss, ja, ist das jetzt hier Adressline 2 zum Beispiel, sondern ich sage einfach Adresse Punkt, Line 1 und fertig. Und genau das erlaubt es mir jetzt auch im Entity Framework und die entsprechende Datenbankerstellung nimmt das entsprechend auf und erstellt dann die Kundentabelle allerdings wieder aufgelöst. Also das ist so das Standardverhalten. Das werden wir aber gleich jetzt als kleine Demo sehen. Deshalb, jetzt gehen wir mal ins Tooling rein, Model First im Design und komplexe Datentypen. Das machen wir jetzt zusammen in einer größeren Demo. Dazu starte ich jetzt einfach mal Visual Studio. Und ich möchte nur ganz kurz gucken, ob ich hier auch aufnehme gerade. Nicht, dass ich hier ganz umsonst rede. Expression Screen läuft. Ja, wunderbar. Okay, alles klar. Gut. Also, erstellen wir ein neues Projekt und lassen wir das mal eine Konsole-Anwendung sein. Sagen okay. Und das ist jetzt einfach eine ganz normale Konsolenanwendung. Ich habe jetzt die Möglichkeit natürlich, die entsprechenden Item-Templates und Projekt-Templates zu benutzen, die in der Konsolenanwendung drin ist. Und eines dieser Templates ist eben ein ADO.NET Entity Data Model zu erstellen. Und das nennen wir jetzt einfach, was weiß ich, Fahrtenbuchmodell. Ja, wir machen einfach ein kleines Fahrtenbuch. Und das meinte ich jetzt, in der vorherigen Version hat man immer nur Generate from Database genutzt. Aber wir fangen jetzt mit einem leeren Modell an. Okay. So, dann haben wir nach wie vor unsere Design-Oberfläche. Da hat sich nichts dran getan. Es wird nach wie vor drei verschiedene XML-Artefakte erzeugt. Das konzeptionelle Modell, das Mapping-Modell und das Storage-Modell. Und wir fügen jetzt hier einfach mal eine neue Entität ein. Und die nennen wir jetzt einfach Poor. Vielleicht einfach Cars. Cars ist okay, oder? Cars oder Car. Da haben wir unsere Entität. Machen wir es vielleicht lieber Deutsch. Das wäre mir doch dann lieber. Sagen wir einfach mal Auto. Ja. Also wir haben ein Auto und Autos als Entität. Und ein Auto hat ein Kennzeichen und das sollte erstmal langen, um das Auto zu identifizieren. Die ID ist standardmäßig eine IN32-ID. Die lassen wir jetzt einfach mal so, damit er die einfach benutzt und es stellt eben einen Store-Generated Pattern. Eigentlich könnten wir auch nur Auto-Kennzeichen als ID benutzen, weil die auch eindeutig sind. Okay, ein Auto, dann haben wir entsprechend Fahrten, ja. Und das sagen wir einfach mal hier. Fahrten. Machen wir Fahrt draus. Dann haben wir Fahrten. Und eine Fahrt hat immer ein Ziel und einen Startpunkt. Und dementsprechend haben wir hier einen Ort, den wir noch bräuchten. Und ein Ort hat in der Regel auch noch eine Adresse. Und es gibt natürlich noch den Fahrer, den nehmen wir auch noch hinzu. Der Fahrer. Fahrer. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Hier ist ein Beispiel, wie der Pluralization Service, wenn man das aus einem relationalen Modell herausliest, nicht abfackeln würde. Also im Deutschen sowieso nicht. Sondern nur im Englischen. Aber da gibt es ja auch so entsprechende Ein- und Mehrzahl Dinger, die gleich sind. Und wir haben den Fahrer, das Auto, die Fahrt. Was brauchen wir noch? Überlege ich mal ganz kurz. Ja, dann bräuchten wir vielleicht den Ort, wohin es geht. Da sagen wir jetzt einfach mal Ort. Und du bist auch ein Ort. Und was wir vielleicht doch machen, ist, machen ein Set draus, weil das dann angenehmer zum Programmieren ist. Also ich mache doch lieber alles mit Set. Weil Plural hier irgendwie nicht so einfach zu sehen ist später im Code. So machen wir ein Set draus. Und wir haben einen Ort. So, jetzt haben wir mal vier Entitäten, die haben wir noch gar nicht verknüpft. Das machen wir gleich. Aber so ein Ort hat ja entsprechend eine Adresse. Und ein Fahrer hat ja auch einen Wohnort. Das heißt, ja, wir machen mal vielleicht Folgendes. Wir gehen mal hier in diesen Model-Browser rein. Das ist der Model-Browser vom Entity-Framework. Und hier gehen wir auf komplexe Datentypen und erstellen einen neuen komplexen Datentyp. Und den nennen wir jetzt einfach Adresse. Und Adresse hat nun verschiedene Eigenschaften. Zum einen die Straße. Zum anderen, wir machen das jetzt einfach mal für den deutschen Markt und gehen davon aus, dass Adresse immer fünfstellig bleibt und Integer. Aber nee, wir sind lieber auf Nummer sicher und nehmen String, ne? Wer weiß, Postleitzahl. Und dann brauchen wir natürlich noch den Ort. Machen wir einfach auch einen String draus. Ort. Okay. Also, wir haben hier einen Ort, wir haben einen Fahrer, wir haben eine Fahrt. Dann leiten wir vielleicht ab von der Entität Ort und machen daraus einen Wohnort. Wohnort Set. Wohnort. Und das Besondere jetzt hier ist, dass wir einfach die private Anschrift noch hinzunehmen als Eigenschaft und private Anschrift ist einfach ein Bool. Ja, macht gerade gar keinen Sinn, was ich hier modelliere, aber man kann ungefähr sehen. So, jetzt möchte ich Wohnort von Ort ableiten lassen. Und bevor wir Wohnort von Ort ableiten, sage ich auch noch, dass es eine entsprechende Eigenschaft gibt. Das heißt, ich füge jetzt eine komplexe Eigenschaft hinzu, add, also über die rechte Maustaste, add complex property. Und das nenne ich jetzt einfach Adresse, dieses Property. Und hier sehen wir auch, dass er bereits als Typ die Adresse ausgewählt hat. Wir haben jetzt hier einen komplexen Datentyp drin, nämlich die Adresse. Machen wir noch einen zweiten rein, dann sehen wir nämlich auch voller Name nennen wir das einfach mal. Dann sehen wir auch, dass das entsprechend hier oben berücksichtigt wird. Das ist der Vorname und als komplexer Typ noch der Nachname. Man könnte auch die Adresse als Untertyp definieren. Nachname. Okay. So, und dann, wenn ich jetzt hier nochmal gehe auf die Adresse, dann sehen wir auch, dass ich jetzt zwei Typen zur Auswahl habe. Einmal Vollname, einmal Adresse. So, jetzt nehmen wir mal hier Adresse. Und nun leiten wir ab. Ableiten tun wir über Inheritance. Das heißt, die abzuleitende Klasse leitet ab von, also Wohnort leitet ab von Ort. Und das sehen wir dann auch entsprechend hier, dass die Ableitung hier definiert worden ist. Okay. So, jetzt haben wir das. Wir haben den Fahrer. Der Fahrer hat auch ein, ups, nee, der Fahrer hat auch eine komplexe Eigenschaft, nämlich den vollen Namen. Und da schreiben wir jetzt einfach mal einen Namen nur hin, ja. Okay, das ist also Complex Property, Ort, der Fahrer. Ein Fahrer hat einen Wohnort. Dementsprechend machen wir eine Assoziation zwischen Fahrer und Wohnort. In der Regel hat er nur einen Wohnort. Deshalb sagen wir jetzt hier einfach, ja, obwohl das ist gar nicht so richtig. Deshalb machen wir vielleicht mal das ganz korrekt. Hauptwohnort, also oder Erstwohnsitz, ja. Wohnsitz, Erstwohnsitz. So, jetzt macht ja auch das Beispiel wieder einen Sinn, ja. Okay, also der Fahrer hat ein oder mehrere Wohnorte. Einer davon ist der Erstwohnsitz. Und Wohnort leitet sich von Ort ab. Ein Fahrer hat ein oder mehrere Wagen im Zugriff, also hier Assoziation. Und dementsprechend haben wir hier eine also eine Verbindung. Und wir sehen auch immer hier, dass jetzt hier ein Fahrer ist, der mehrere Autos fährt, aber ein Auto immer nur einen Fahrer hat, also im momentanen Zustand. Und dann gibt es entsprechend noch Fahrten. Dann gehe ich mal hier runter ein bisschen. Und sagen wir jetzt einfach mal noch eine Eigenschaft und noch eine Eigenschaft. Also noch ein Entity und das nennen wir jetzt einfach Fahrt Start Set. Also Fahrt Start nennen wir das und du bist das Endfahrt, also Fahrt End. Set und Fahrt Ende. Fahrt Start, Fahrt Ende, dann machen wir auch das konsequenterweise komplett so in Deutsch. So, eine Fahrt hat auch immer einen Ort, wohin es geht. Das heißt auch eine Adresse entsprechend. Und dann sagen wir einfach Ziel. Das ist das Ziel. Oder, ne, eigentlich ist es blödsinnig. Wir leiten einfach nur ab, wir machen das anders, genau. Wir machen hier entsprechend eine Eigenschaft rein. Nennen wir Start. Das ist vom Typ Adresse. Und hier fügen wir auch ein Komplex-Property hinzu, das nennen wir Ziel. Auch vom Typ Adresse. So wissen wir, dass es immer einen Start und ein Ziel gibt. Und hier machen wir noch eine Eigenschaft rein. Die nennt sich einfach, was weiß ich. Geplante Dauer und bei geplanter Dauer machen wir jetzt einfach hier einen ein Time rein. Also das ist die geplante Dauer und dann können wir nämlich hier Folgendes reinmachen, Startzeit und machen daraus keinen komplexen Typen. Das macht er jetzt immer abhängig von dem Typen, den er ausgewählt hat. Dann machen wir das mal so. So, Startzeit und das ist auch ein Timefeld und dann das Ganze hier noch Ankunftszeit und machen daraus auch ein entsprechendes Timefeld. Okay, so Startankunft leiten ab von. Ja, müssen nicht ableiten, aber ich lasse mal ableiten, ja, damit wir noch ein paar Ableitungen drin haben. Fahrt von Fahrtende und dann das gleiche noch mit. Ja, jetzt muss ich doch die Toolbox mal reinholen. Und entsprechend hier auch noch das Fahrtstart ableiten. Das heißt, wir haben einen Fahrer, wir haben ein Auto, wir brauchen noch eine Assoziation, also eine Verbindung zwischen Auto und Fahrten. So, 1 zu n, also ein Auto kann beliebig viele Fahrten haben. Und wir nennen das auch einfach Fahrten hier als Navigationsproperty. Das nennen wir jetzt hier Autos, Wohnorte. Ich kann ja mehrere haben. Da sehen wir auch, dass wir von der Fahrt wieder zurück aufs Auto navigieren können. Und das machen wir ein bisschen runter, damit man die Ableitung besser sieht. Und dann haben wir noch rechts entsprechend. Den Fahrer, das ist okay. Okay, also so sieht jetzt unser Modell aus. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Wir haben also jetzt hier entsprechend ein Modell gemacht, das ein Fahrtenbuch geben soll. Also alles startet beim Fahrer sozusagen. Und entsprechend können wir jetzt dann anfangen, mal das zu speichern. Das machen wir jetzt auch. Und nachdem wir das gespeichert haben, sehen wir, dass wir ein kleines Problem haben. Ja, bei Ableitungen Er wird die primäre Key des ableitenden Objekts, des abzuleitenden Objekts benutzt. Deshalb brauche ich hier keine ID. Genauso wie hier nicht und hier nicht. Ja. Dann speichern wir das nochmal. Save. Und jetzt hat es geklappt. Okay, was er nämlich beim Speichern gleich macht, ist, er legt ja entsprechend in der Solution schon die Klassen an, die über den Designer erstellt werden. Und hier sehen wir all die Klassen, die erstellt worden sind. Hier sehen wir zum Beispiel Adresse, wie Adresse entsprechend modelliert ist. Wir haben eine Straße. Wir haben hier die Postleitzahl. Und wir haben den Ort. Okay. So, jetzt möchte ich daraus entsprechende Datenbank erstellen. Dazu gehen wir erstmal in den Surface Explorer und legen uns eine neue Datenbank an. Die können wir eigentlich löschen, die gibt es alle nicht mehr. Und die gibt es auch nicht mehr. Und da legen wir eine neue Datenbank an. Das heißt, rechte Maustaste, Create New SQL Server Database. Und ich lasse das in meinem SQL Express entsprechend. Und das nennen wir EF Webcast Datenbank Nummer 1. Ja. Legen die an. Damit haben wir die Data Connection und die Data Connection ist dann dem Projekt und der Solution hier zugeordnet. Deshalb habe ich das so angelegt, sonst müssen wir das alles noch von Hand anlegen. Und jetzt sage ich einfach auf die rechte Maustaste hier entsprechend Validate erstmal. Okay, Auto is not mapped. Not mapped. Also das hat jetzt Warnungen hier drin. Und zwar folgende Warnungen. Er validierte jetzt das Modell, aber er hat ja noch kein Mapping erstellt. Wir haben ja bisher bloß das Entity Data Model. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel die Datei aufmache mit dem XML-Editor, yes, dann sehen wir, dass das Storage Model noch komplett leer ist, ja, dass wir bisher nur ein konzeptionelles Modell haben und dass dieses konzeptionelle Modell halt entsprechend auch noch gar nicht gemappt ist, weil es eben noch kein Mapping gibt. Wie, ich muss kurz suchen, hier zu sehen. Ja, noch kein Mapping. Okay. Also machen wir das nochmal auf. Okay. So, jetzt erstellen wir die Datenbank. Generate Database from Model. Jetzt geht er her. Fragt mich, welche Verbindung möchte ich nutzen. Deshalb habe ich die vorher angelegt. Ansonsten hätten wir es hier nochmal machen müssen mit New Connection. Nur in dem Surface Explorer kann ich ja halt gleich die Datenbank noch mit anlegen. Ja, es ist okay, wenn du die sensitiven Daten im Connection String speicherst für die Demo und sagen jetzt einfach mal Next. Jetzt generiert er mir anhand des Modells ein DDL-Skript, also ein SQL-Skript, ein T-SQL-Skript. Und hier sehen wir auch schon, dass er entsprechend auf EF Webcast 1 geht. Also das kann ich dann einfach nachher ausführen. Er droppt existierende Dinge, falls welche in der Datenbank drin gewesen wären. Das hat er jetzt geprüft. Und er erzeugt jetzt die Tabellen. Wir sehen, er erzeugt ein Autoset, ein Fahrtset, Fahrerset, Ortset, Orteset underscore Wohnort, Fahrtset underscore Fahrtende. Also das sind die Ableitungen. Und wir sehen auch schon, dass entsprechender Foreign Key auch dann mit angelegt wird. Und ja, das ist all das. Und dann sehen wir auch, dass die Adresse aufgelöst ist. Zum Beispiel bei Fahrtset underscore Fahrtstart. Also Fahrtset underscore Fahrtstart ist eigentlich jetzt hier das Objekt Fahrtstart, abgeleitet von Fahrt. Und Fahrtstart hat ja eine Start-Eigenschaft, das ist ein komplexes Property ist. Das wird aufgelöst in Eigenschaftsname, Underscore und dann komplexe Property-Eigenschaften, also Straße, Postleitzahl, Ort. Okay, das ist gut so, wie es ist. Das heißt, er hat mir jetzt dieses SQL-Skript hier in die Solution reingenommen. Und was wir jetzt machen können, ist es natürlich versionieren, einchecken. Und entsprechend einfach mal abarbeiten lassen gegen den SQL Server Express. Und er hat es ausgeführt und das hat geklappt. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Server Explorer reinschaue, wir haben ja die Daten gerade angelegt gehabt, dann sehe ich hier die Tabellen entsprechend, die jetzt hier angelegt worden sind. Und nun können wir mal spaßeshalber auch einfach Daten mal anlegen, damit wir auch sehen, dass das funktioniert. Das heißt, wir sagen jetzt Using. Fahrten, Buch, Modell, Container ist mein Container, ist gleich New, Fahrtenbuch. Und das ist zum Beispiel ein sehr sinnvoller Einsatzbereich in var zu benutzen, ja, weil es halt relativ lange Namen sind. Und dann sagen wir jetzt einfach Folgendes, wir möchten einen Fahrer anlegen. Ja, Fahrer ist gleich Fahrer.createFahrer. Ich brauche eine ID, machen wir einfach mal 1. Und dann ein voller Name, new voller Name. Und dann sagen wir Nachname. Ach so, das geht so nicht wie in anderen Sprachen. Also egal, machen wir das halt folgendermaßen. Also Fahrer, F ist gleich new Fahrer. Machen wir es einfach traditionell. F Punkt entsprechend ID 1 und dann sagen wir jetzt einfach Name. Punkt Vorname ist gleich Darius und Name Punkt Nachname ist gleich Paris. So, damit haben wir einen Fahrer angelegt und ein Fahrer hat auch einen Wohnort. Das heißt, wir brauchen einen Wohnort. W ist gleich New Wohnort. W Punkt Adresse ist gleich Straße ist gleich die Hans Klemm Straße 5 in 71034 und das Ganze liegt dann noch in Böblingen. Ja, okay. Dann fügen wir den Wohnort entsprechend dem Fahrer zu und sagen jetzt zu guter Letzt Container Safe Changes. Dann müsste er das abgespeichert haben, wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. Aber werden wir ja gleich sehen, wenn es auf die Schnauze fliegen sollte. Da es dort generated ist, brauche ich das wahrscheinlich auch nicht. Okay, ist F10 gedrückt. Kommen jetzt hier rein. Machen wir das mal alles ein bisschen kleiner, damit man das besser sehen kann. So, jetzt debugge ich rein. Ich erstelle den Fahrtenbuch-Modell-Container. Ich erstelle den Fahrer. Ich erstelle den Wohnort. Ich füge den Wohnort dem Fahrer hinzu und sage Save Changes. Und er hat es gespeichert. Und hier rechts sehen wir jetzt im IntelliTrace Show Call Views. Ne, ich habe es nicht aktiviert. Okay, ist ja egal. So, jetzt haben wir das gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt in den Surfer Explorer reinschaue unter Fahrer Set, dann müsste es jetzt hier einen Fahrer geben, der nicht da ist. Ja, warum nicht? Weil ich nämlich einen kleinen Fehler gemacht habe. Ha. Ich muss ja auch entsprechend den Fahrer dem Kontext hinzufügen. Und das mache ich jetzt so. Add Object Fahrer. Okay, kompilieren wir es nochmal. Nochmal F10. Gehen wir nochmal rein, erstellen den Fahrer, Wohnort, fügen den Container, also dem Kontext, den Fahrer hinzu und sagen Save Changes. Und jetzt hat es abgespeichert. Das heißt, wir haben jetzt entsprechend hier Show Table Data, 1 Darius Paris. Und wenn wir auf die Wohnorte schauen, da ist ja abgeleitet von Ort der Wohnort. Das heißt, ich habe jetzt noch hier gar nicht gesetzt, ob das jetzt ein Erstwohnsitz ist. Deshalb ist hier der Default Value drin. Das sind immer die Standardeinstellungen, ist immer, dass Default-Werte gesetzt werden. Das heißt, false, 1, 1. Und 1 bedeutet jetzt in diesem Fall einmal die Fahrer-ID und dann die ID, die jetzt aber korrespondiert mit der ID des Ortes. Das heißt, wir haben jetzt auch unter Orte im Surfer Explorer einen Eintrag drin, weil das ja ein abgeleitetes Objekt ist, nämlich der Ort 1 hat die Adresse Hans-Klemm-Straße in 71034 Böblingen. Okay, das ist jetzt mal ein kurzer Abriss gewesen in dieses Demo des Toolings und das sollte mal soweit jetzt lang und machen wir mal weiter mit den Slides. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal rein und machen wir jetzt Folgendes. POCO steht für Plain Old CLR Object und wenn man sich jetzt die Klassendefinition anschaut oder andersrum, was im ersten in der ersten Version vom Entity Framework ein Problem war, ist, dass man nicht wirklich ein normales Klassenmodell nehmen konnte und es serialisieren konnte, sondern man musste immer von gewissen Attributen in seiner Klasse drinstehen haben und auch von einem gewissen Objekt ableiten oder zumindest spezielle Interfaces implementieren. Und so sieht halt kein Plain Old CLR Object aus. Da sehen wir schon, wir haben hier verschiedene Attribute für die Serialisierung und wir haben eine Ableitung von Entity Object. Und auch eine Eigenschaft wie Produkt-ID zum Beispiel ist schon ein bisschen komplizierter. Wir haben hier, wie gesagt, wieder die Attribute für die Serialisierung und dann gibt es noch entsprechende Events, wo man sich reinhängen kann, um entsprechend darauf zu reagieren, wenn sich die Produkteigenschaft ändert davor und wenn sie sich geändert hat. Das gleiche gilt natürlich auch für Navigationseigenschaften, also wenn ich zum Beispiel vom Wohnort zum Fahrer möchte. Das ist eine Eigenschaft, die ist von einem speziellen Interface abgeleitet über Relation Manager, Identity with Relationships. Das musste man so implementieren. Das ist nicht ein normales Objektmodell, sondern das ist ein Modell, so wie wir es jetzt in der ersten Version hatten, das ziemlich stark infrastrukturgetrieben ist. Was wir aber letztendlich möchten, ist sowas, ja. Also ich definiere einfach eine Klasse, meine Eigenschaften und sage dem Entity Framework, serialisier mal das Ding. Ja. Und das unterstützt jetzt das Entity Framework in zwei Versionen. Und ich werde auch gleich darauf eingehen, wie das dann aussieht mit der ersten Version und vor allem ins Detail eingehen, wie das mit der anderen Version aussieht. Andere Sache ist, einen Schluck Kaffee genommen, Lazy Loading. Bisher ist es so gewesen, dass wir im Prinzip da nicht die Möglichkeit hatten, das auf Eigenschaftsnamen, auf Navigationseigenschaften einstellbar zu machen, sondern man musste im Prinzip, wenn man ich das Produkt geholt habe und dann auf die Kategorien zugreifen möchte, diese Kategorien entsprechend laden und wir haben halt hier zwei Calls sozusagen. Und mit dem Eager Loading ist es so, dass wir diesen zweiten Call automatisch absetzen. Ja, wenn man möchte. Also wir können explizit sagen, nee, lad es erst, wenn ich es brauche. In Szenarien, wo es vielleicht auf Listenperformance ankommt. Und zum anderen, wenn ich komplett die Datensätze komplett brauche, um sie vielleicht zu bearbeiten in der Maske, dann kann ich doch das schon out of the box einfach entsprechend laden lassen. Und eine weitere Neuigkeit in Entity Framework ist im Prinzip die Möglichkeit, jetzt mit Foreign Keys zu arbeiten. Also bisher ist es so, wir haben hier zwei Entitäten, die haben jetzt Abhängigkeiten zueinander und wir sehen, wir haben eine eigene Abhängigkeit, weil es ein Produktbaum ist, der hier dargestellt wird über die Kategorien. Der hat beliebige viele Produkte. Ein Produkt muss aber auch zwangsläufig keine Kategorie haben, weil es 0,1 ist. Okay. Das ist oben, wie man es im Entity Model gemacht hat. Unten in der Datenbank hätte man das vielleicht so gelöst, ja. Und genau das ist es. Das können wir jetzt beides im Prinzip unterstützen. Wir haben also die Möglichkeit, Navigationseigenschaften zu haben und Foreign Keys direkt als Eigenschaft zu enthalten in den Entitäten, um diese direkt setzen zu können. Also zum Beispiel, wir haben einen Grid. Und in dieses Grid gibt es eine Menge von Abhängigkeiten, wo wir im Prinzip die Lookup-Tabellen schon vorher gefüllt haben. Und dann haben wir vielleicht schon die ID von dieser Lookup-Tabelle und würden die einfach gerne setzen, anstatt nochmal eine Query zu machen, um entsprechend hier die Verbindung zu einer Entität zu setzen. Und das geht jetzt eben mit dem Entity Framework 4 ebenfalls. Und das ist ja auch die zweite Demo schon, deshalb gehe ich jetzt mal hier rein gleich und wir haben jetzt hier dieses Projekt. Nochmal, gehen nochmal aufs Fahrtenbuchmodell. So, das ist jetzt mal die eine Sache. Erstmal zeige ich mal die Sache, wie das ist mit dem Generieren von Entitäten. Oder nee, wir gehen erstmal auf das Lazy Loading ein. Wir sehen hier, dass Lazy Loading standardmäßig auf True gesetzt ist. Ja? Und hier kann ich das eben entsprechend fürs ganze Modell ändern, wenn ich möchte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Fahrer zugreifen würde, dann oder auf Wohnort laden würde, dann würde er gleich mir die Fahrer mitladen. Ja. Und das ist hier diese einfache Eigenschaft. Also wenn ich auf Fort setze das Ganze und ich lade den Fahrer hinein, habe ich gleich seinen Wohnort, seine Autos, die Fahrten dazu und so weiter und so fort. Ist natürlich eine Sache, ob es performancemäßig sinnvoll ist. Aber man kann es zumindest umstellen, so dass man es nicht mehr explizit nachladen muss. Also man kann sich das Verhalten für Link to SQL im Prinzip im Entity Framework reinholen. Das war's zum Lazy Loading. Entsprechend mit den generierten Code, der hier drin ist. Und das ist jetzt eine der Dinge, die ziemlich gut jetzt im Entity Framework 4 integriert sind. Es gibt verschiedene Vorgänge, um entsprechend das SQL zu generieren. Zum einen gibt es hier Datenbank Generation Workflow. Das ist ein Windows Workflow 4, der mir einfach vorgibt, wie entsprechend die Entitäten auf relationale Schema gemappt werden. In diesem Fall sieht man auch schon hier Table per Type Strategy. Das heißt, jede Tabelle, also jede Entität bekommt eine eigene Tabelle und somit auch die Ableitungen. Ja, das ist eine Strategie, die einfach standardmäßig eingestellt ist. Und diese kann man austauschen. Wie wir sehen, ist es ein XAML, nämlich das ist ein Workflow 4 XAML, den ich dann entsprechend editieren kann. Des Weiteren sieht man auch noch hier das SSDL to SQL 10 Text Template. Ja. Und dieses Text Template ist im Prinzip der Code-Generator, der sich das Storage-Schema-Modell anschaut und daraus SQL-Tabellen generiert. Wenn einer da Änderungen machen möchte, kann er hier auch ein anderes Text-Template angeben. Und wie erstelle ich nun die Entitätsklassen? Das passiert ja automatisch über diese Eigenschaft Code Generation Default. Ja. Wenn ich aber jetzt hier rechte Maustaste klicke und Add Code Generation Item drücke, dann bekomme ich nun entsprechende Templates angeboten. Und in meinem Release-Kandidaten aus irgendeinem unerfindlichen Grund fehlt das Self-Tracking Item-Template. Das ist normalerweise drin, das ist jetzt bei mir nicht drin. Und hier haben wir zum Beispiel das Template other.NET Poco Entity Generation. Wenn ich das jetzt hier hinzufüge und sage, das ist einfach Poco-Modell, füge das hinzu, dann passiert Folgendes. Ersetzt, wenn wir hier auf die Eigenschaften vom Fahrtenbuchmodell schauen, ersetzt Code Generation auf None. Ja, das bedeutet, dass der Designer jetzt hier auch keine Klassen mehr enthält, so wie wir es sehen. Dieses Standardverhalten ist deaktiviert worden, weil nämlich das Modell jetzt über dieses Code Generation Item erstellt worden ist, das nur zwei Text-Templates angelegt hat. Ein Text-Template in Visual Studio, ab Version 2008 gibt es das ja schon, ist im Prinzip ein Konstrukt. Ich mache mal eins auf. Nicht erschrecken, ich habe auch schon einen Editor geladen, wo das entsprechend schön visualisiert wird. Ich mache jetzt mal das Poco Model Context Text-Template auf. Und dann sehen wir, dass das ein. Das sieht aus wie klassisch ASP, also nicht ASP.NET, klassisch ASP. Wir haben Tags drin, wir haben ausführbaren Code drin. Und ja, das ist im Prinzip das, was rausgeschrieben wird und in diesen entsprechenden Syntaxklammern, Hashes, also Klammer auf Hash, Hash, Klammer zu. Da sind im Prinzip die Code-Abläufe definiert. Das sieht aus wie klassisches ASP oder wie PHP. Und so weiter und so fort. Und das ist ein Text-Template. Und die werden, sobald sie in der Solution hinzugefügt werden, immer ausgeführt und alle darunter generierten Klassen liegen dann unter diesem Text-Template. Also wir sehen, wir haben hier das Modell. Das ist das, was jetzt erstellt worden ist aus diesem Text-Template. Sehen wir jetzt Konstruktors. Und das ist jetzt zum Beispiel was, was wir einfach mal ändern können, damit man auch sieht, wie das funktioniert. Constructors. So, das ist die Region, die angelegt wird und wir nennen die jetzt nicht Constructors, sondern wir nennen die Konstruktoren. Und sobald ich diese Datei zumache, wird auch das entsprechende C-Sharp neu erzeugt und wir sehen jetzt auch hier, in der Tat, das heißt jetzt Konstruktoren, ja. Also man kann diese Text-Templates auch anpassen, um vielleicht Feinheiten zu entsprechend also anzupassen im Object-Kontext. So, hier sehen wir jetzt eine Reihe an Object-Sets, die entsprechend rausgegeben werden. Und die eigentlichen Klassen liegen jetzt, werden jetzt von diesem Poco-Model TT erstellt. Zum Beispiel der Fahrer. Ja. Und hier sehen wir jetzt, dass der Fahrer eine Partial Class ist, wo im Prinzip die Eigenschaft drin ist, wo ein komplexer Typ definiert ist, wo es Navigationseigenschaften gibt. Und das sieht schon sehr, sehr normal aus im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten im Entity Framework. Wir haben trotzdem noch ein paar entsprechende Code-Stücke drin, die einfach die also Relationen auflösen, die Assoziationen zwischen den entsprechenden Entitäten und Objekten im Objektmodell. Aber letztendlich haben wir hier einfach eine ID und hier haben wir nichts anderes wie ein voller Name drin. Ja. Also, das ist im Prinzip die Möglichkeit eben auf Poco Ebene hier über den Code Generation Wizard zu arbeiten und genauso lassen sich dann auch später, ich mache das nochmal auf, das Fahrtenbuchmodell, lassen sich später auch entsprechend andere Code-Items hinzufügen. Ich kann auch natürlich die Templates mir selber vorhalten, in meinem User-Verzeichnis eigene Templates reinbringen und entsprechend hier aufgelistet bekommen. Aber wie gesagt, der Self-Tracking-Entity-Template ist leider nicht hier bei mir in der Version, aber der ist normalerweise drin, wo Sie im Prinzip Entitäten erzeugen können, die auch über Prozessgrenzen hinweg sich ihre Änderungen merken am State. Okay. Ich mache mal ein neues Projekt, also ich mache das mal hier zu. Sagen ja, speichern wir mal ab. Und fügen hier auch nochmal ein neues Modell hinzu. Entity Data Models können wir auch ruhig Model 1 nehmen. Empty Model, okay. So, jetzt habe ich zum Beispiel einfach eine Entität und noch eine Entität. So, das typische Beispiel ist ja immer, was weiß ich, das ist hier die Category. Category Set und das nennen wir jetzt einfach mal Product. So. Jetzt Kategorie hat einen Namen und vielleicht eine Beschreibung. Und dann haben wir Produkte. Hat auch einen Namen. Hat Unit, Package Unit, also wie ist es verpackt und hat meinetwegen noch einen Preis. Okay. Jetzt kann ich natürlich über Assoziationen entsprechend hier sagen, Produkte gehören zu einer Kategorie, ja, also 1 zu n, und habe das abgebildet und habe hier entsprechende Navigationsproperties. Okay. Aber wenn ich jetzt eine Liste in einem Grid anzeige mit Produkten und ich möchte über eine Combo-Box relativ schnell einfach die Kategorie zuordnen, ohne die Referenz jedes Mal setzen zu müssen, dann wäre es nicht schlecht, wenn ich hier von der Kategorie einfach einen Foreign Key hätte, zusätzlich zu diesen Navigationseigenschaften. Und das genau definieren wir jetzt. Dazu sage ich jetzt einfach rechte Maustaste, Add Association. Und nun hier ist der Name der Verknüpfung. Wir sagen, Kategorie hat 1 oder, ja, oder 0 to 0, ja, meinetwegen. Dass wir auch ein Produkt ohne Kategorien haben können, aber hat mehrere Produkte drin oder auch, ja, mehrere sind okay. Mehrere können nämlich auch 0 sein. Und von Kategorie gehen wir auf Produkt und von Entität gehen wir auf Category. Das ist jetzt korrekt, weil wir jetzt eine oder mehrere haben. Und dann sagen wir noch, füge einen Foreign Key zur Produkt-Entity hinzu. Ja. Wenn ich jetzt OK drücke, erscheint ebenfalls die Navigationseigenschaften. Zusätzlich habe ich jetzt eine Eigenschaft, die nennt sich Category-ID. Und über diese Eigenschaft Category-ID, die jetzt Null-Level True sein kann, weil ich eben hier eine 0,1 definiert habe links, kann ich nun direkt die Kategorie setzen, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Ja. Und wir generieren mal ganz kurz ein Datenbankmodell. Wir nehmen die gleiche Datenbank, die wir vorher auch genommen haben, sagen Next. Haben hier entsprechend das Skript. Ich generiere es mal, weil in dem anderen Editor sieht man das dann ein bisschen größer noch. Hier ist das SQL-Skript. So, er droppt mal nichts, weil er erkannt hat, dass diese Tabellen noch nicht drin sind. Hier haben wir Category Set. Und hier haben wir jetzt die Category ID, die null sein kann, ja. Und dann haben wir hier unseren Foreign Key, der hier definiert ist. Auf diesem Product Set. Das ist die Foreign Key Constraint. Und also Category ID auf ID der Category Set. Okay, dann führen wir mal das Skript aus, sagen Connect. Could not find. Achso, ich habe es ausgewählt gehabt, Entschuldigung. Jetzt ist es korrekt. Okay, jetzt ist ausgeführt worden. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir legen jetzt einfach mal hier ganz kurz ein paar Kategorien ein. Cut ist gleich. Oder das machen wir ganz anders. Wir gehen in den Surface Explorer. Machen einen Refresh auf die Tabellen. So, da haben wir jetzt unser Produktset. Da haben wir unseren Category Set. Und nun können wir Folgendes machen. Show Table Data. Da sagen wir jetzt einfach, was weiß ich, Computer. Alle Computer. Und dann sagen wir hier Software. Alles rund um Software. Okay, das sind die zwei Kategorien mit ID 1 und 2. Ja. Und was ich jetzt machen kann, ist nämlich Model 1 Container. Container ist gleich New Model 1 Container. Auch hier machen wir ein var draus. Und sagen jetzt ganz einfach Produkt. P ist gleich New Product. P. Name ist gleich Windows 7. Tun wir als Software abspeichern. Was haben wir noch als Eigenschaften? Also Package Unit vielleicht, ist gleich ein Stück. Und Preis ist gleich, was weiß ich, 99 Dollar oder so. Keine Ahnung. Oder Euro. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Sehr egal. Und wir sagen nun, die Kategorie-ID ist gleich 2. Und dann sagen wir einfach Container.productset oder Add to Product Set können wir auch machen. P Container.save Changes. Damit haben wir es jetzt hinzugefügt. Jetzt, einfach F10 drücken. Mal durchdebuggen. Wir erstellen das Produkt. Wir sagen, es gehört zur Kategorie 2 und sagen dann einfach Container Save Changes. Und hier rechts sehen wir im IntelliTrace auch bereits das Insert Statement, das abgesetzt worden ist. Das heißt, er hat es entsprechend gespeichert. Und wir können uns jetzt mal in dem Surface Explorer anschauen. Show Table Data. 1, Windows 7, ein Stück, 99 Euro, Kategorie 2. Das hat er gemacht. Und damit wir das auch verifizieren können, machen wir jetzt Folgendes. Ich habe den Container und sagen wir einfach, var query ist gleich from C in oder from P in Container.productSet, where P.Category. Achso, nee, das ist ja, machen wir was anders. Wir machen das jetzt ganz, ganz einfach. War Categories ist gleich Container.CategorySet. First, wo eben die Kategorie die 2 ist. Das möchten wir haben. Also wir laden jetzt die Kategorie 2 über den Entity Set Container und dann sagen wir einfach Products ist gleich Category Punkt, Punkt oder Produkt Load. Und dann können wir einfach mal sagen, war Item in Products, CW Item Punkt, Punkt Name zum Beispiel. Kompilieren. Can't assign void implicit local variable. Warum? Achso, ja klar, ist ja Blödsinn. ja, dann machen wir Folgendes. Das Modell ist jetzt nicht glücklich, weil ich nämlich das Navigation Property Products genannt habe. Das ändern wir jetzt einfach mal um. Und können wir nicht endlich auch ein paar Products machen. Also wir laden jetzt einfach mal die Produkte rein. Na. So, wir laden die Produkte rein und sagen jetzt einfach Category.Products. So, jetzt hat das kompiliert. F10. Wir gehen rein, laden die Kategorie. Die Kategorie ist jetzt geladen worden, wie wir jetzt hier sehen. Select Top 1, das ist Select, der abgesetzt worden ist. Und gehen wir mal hier hoch. Laden jetzt die Produkte rein und das ist der nächste Selector, der abgesetzt worden ist. Ja. Und iterieren über die Produkte hinweg. Und in der Tat, unser Windows 7 ist drin. Also, das ist im Prinzip der einfache Weg, um entsprechend Foreign Keys anzulegen. So, jetzt haben wir gesehen, wie man Code Generation Templates benutzt, Lazy Loading aktiviert und auch nutzt. Das könnte ich vielleicht auch noch ganz kurz zeigen, wie das dann ist, wenn ich Lazy Loading eben auf True False schalte, also Eager Loading mache. Dann lassen wir nämlich einfach Pro Category Products weg. Machen nämlich jetzt Folgendes, hier einfach auf False. Kompilieren das Ganze und steppen mal durch. Das heißt, wenn ich jetzt entsprechend die Kategorie lade, dann sehen wir jetzt auch, dass die Kategorie geladen worden ist. Und sobald ich auf die Eigenschaft zugreife, kommt jetzt der entsprechende zweite Select normalerweise. Normalerweise schon. Also jetzt mal wieder. Super. Lazy Loading. Ja. Na egal. Okay, also normalerweise funktioniert diese Feature, ihr könnt es euch alle vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Okay. Eine Sache möchte ich noch unbedingt zeigen, und zwar Code First. Code First ist momentan im Release-Kandidaten von Visual Studio 2010 nicht direkt drin, sondern lässt sich über ein Entity Framework CTP3 separat runterladen. Und was Code First uns im Prinzip erlaubt, das ist wirklich richtiges Poco-Development. Ich mache hier eine Class Library viermal und wir machen einfach mal der Einfachheit halber einfach mal, nennen das vielleicht mal Konferenz CS. Also wir haben jetzt ein Klassenmodell und dieses Klassenmodell hat einfach ein paar Eigenschaften. Wir sagen mal, hat eine ID oder eine UUID, ja, machen eine UUID draus, also eine GUID. Dann sagen wir einfach, hat einen Namen und hat auch ein Datum, wann das Ganze stattfindet. Ja, wann zum Beispiel. Gut, und hat natürlich noch eine weitere Eigenschaft. Sagen wir mal einfach iCollection. Und zwar, welche Sessions gibt es denn eigentlich alles hier drin? Und da sagen wir einfach Sessions. So, jetzt haben wir die klassische Session noch nicht drin. Die erstellen wir jetzt mal ganz kurz und sagen jetzt im Prinzip, das ist ein Public Class. Eine Session hat auch eine UUID. Dann sagen wir, hatten String, Title, String, Description oder Abstract und String hat einen Sprecher. Ja? Einfach mal String. Okay, diese zwei Sachen. Das ist jetzt unser Objektmodell. Und dieses Objektmodell, das ist jetzt wirklich, Entschuldigung, total pur ohne zusätzliche Ableitungen. Fügen wir noch eine Konsolenanbindung hinzu, in der wir das Ganze dann mal hosten werden. Und das erste, was wir benötigen, ist jetzt einen speziellen Object Context. Das heißt, ich lade jetzt eine neue Referenz hinzu und diese Referenz, die finde ich unter C und je nachdem, wo man halt das Entity Framework CTP3 installiert hat. In meinem Fall habe ich es, ach mein Gott, warum ist das ja so träge gerade, hier installiert. Da Binaries, da gibt es nämlich ein Binary, das heißt Microsoft Data Entity CTP. Das wandert zum Release in die richtige entsprechende Version rein, so dass mich das nicht separat referenzieren muss. Und wir nehmen noch eine zweite Referenz. Und zwar, das ist ein bisschen unglücklich im RC, finde ich, mit diesem asynchronen Laden, weil ich kann nämlich noch die Klassen nicht suchen, solange nicht das Ladevorgang fertig ist. Deshalb hätten sie es auch sparen können. Aber egal. Das ist dann System.data.entity. Das nehmen wir noch rein. So, jetzt haben wir die zwei entsprechenden Abhängigkeiten, also System Data Entity und System Data Entity CTP. Und was wir jetzt machen, ist, wir erstellen jetzt einen eigenen Object-Kontext für diese Klassenbibliothek. Und das machen wir außerhalb der Klassenbibliothek, weil wir nicht möchten, dass diese Klassenbibliothek in irgendeiner Art und Weise, auch wenn sie jetzt sehr, sehr schlank ist und keinerlei Funktionalität hat, durch Infrastrukturcode zermüllt wird. Ja? Machen wir das als Startup-Projekt und fügen jetzt mal hier eine neue Klasse hinzu. Neue Klasse. Und das nennen wir jetzt einfach mal ein Konferenzmodell. Sagen einfach Public. So, jetzt leiten wir ab von einer Klasse, die da heißt Object Context. So, und wenn wir davon abgeleitet haben, dann gibt es einen Konstruktor, der es uns erlaubt, im Prinzip gleich den Connection String mit zu übergeben. Dazu gehe ich hier rein und definiere die Entity Connection als Übergabepunkt und übergebe das an den Basiskonstruktor. Das haben wir jetzt gemacht. Gehen wir mal ruhig ein Vollbild kurz. So, damit haben wir im Prinzip im Object-Kontext erstmal modelliert. Und nun habe ich ja zwei Objekte, die ich vielleicht auch als Eigenschaften rausgeben möchte. Also, um das rauszugeben, kann man sich anschauen, wie das gemacht ist. Object-Set macht der entsprechende Code-Generator. Ich nehme jetzt hier das Interface an der Stelle. Das heißt, ich sage jetzt ganz einfach Public iObjectSet und dann das erste, was ich rausgeben möchte, ist eine Konferenz. Ja. Dazu referenzieren wir auch entsprechend das Objektmodell. Das muss ich noch hier machen mit Add Referenz Projects Class Library 4, also das Objektmodell muss ich schon referenzieren, dann kann ich entsprechend auch diese Abhängigkeit auflösen. Und das sind Conferences. Gehen wir auf Vollbild. Und was ich jetzt hier rausgebe, ist aus der Basisklasse im Prinzip die Funktionalität, die mir ein Object Set erstellt, ja? Indem ich nämlich einfach sage, Create Object Set. Und Conference soll dieses Object Set sein. Und das ist meine erste Eigenschaft. Und das gleiche mache ich im Prinzip. Das ist zum Beispiel ein recht nettes Feature von iObjectSet. Ja. Also ich gebe einfach ein iOS und dann habe ich auch das ObjectSet und dort die Session, Sessions. Okay, damit haben wir das. Und dann sagen wir einfach Create ObjectSet von der Basisklasse, wie auch vorher, Session. Gut. Damit haben wir unser Objektmodell in einen Objektkontext umgemappt, ja. So, das nächste, was wir brauchen, ist im Prinzip das Mapping selber. Und das funktioniert so ein bisschen wie bei Fluent in Hibernate. Das heißt, ich kann jetzt hier eine neue Klasse machen. Die nenne ich jetzt einfach, was weiß ich, Konferenzmap zum Beispiel. Und dort definiere ich dann letztendlich, wie gemappt werden soll. Wie gemappt werden soll, das kann ich machen, indem ich von einem Objekt wieder ableite. Und dieses Objekt nennt sich Entity Configuration. Das ist Microsoft Data Object Stream, also das ist im CTP drin, das, damit man eben Code First machen kann. Und ich übergebe hier auch das Objekt Conference aus der Class Library 4. So, jetzt habe ich das hier im Prinzip drin. Und jetzt macht man das wie bei Fluent in Hibernate im Konstruktor. Sage ich dann letztendlich, wie dieses Mapping aussehen soll. Also wir haben eine Eigenschaft, also ein Property, das ist jetzt eine Methode, die auf Entity Configuration abgeleitet ist und dann sagen wir jetzt einfach Konferenz, die ID, das ist meine Identität. Ja. So, das gleiche machen wir jetzt noch vielleicht für den Namen der Konferenz, c.name. Und dann sagen wir mal, has max length von, was weiß ich, 50 Zeichen darf die Konferenz lang sein und is required of true, ja. Und dann haben wir noch eine Eigenschaft gehabt. C. Wann? Wann habe ich sie genannt? Genau. Is required brauchen wir eigentlich nicht setzen. Müssen wir ganz kurz gucken. Das langt eigentlich so, wie es ist. Okay. Deshalb Punkt ist computed, nein. Okay, das passt. Also wir haben wann noch drin und dann haben wir noch eine Verbindung und zwar die Konferenz hat ja eine mögliche Collection, deshalb habe ich sie auch iCollection genannt, weil ich schon vorher wusste, dass ich das mit dem Code First Mapping mache. Normalerweise hätte ich da vielleicht eine Collection von Sessions und ein bisschen Code. Aber wir haben jetzt iCollection Session, also wir brauchen eine Beziehung zu Session hier an der Stelle. Und was wir vielleicht ja, auch noch machen sollten ist, dass wir unter Umständen von einer Session wieder auf die Konferenz zurückmappen möchten, ja. Sollen ja Fälle auch machen können. Also von Konferenz auf Sessions runter und von Session wieder zurück auf Konferenz navigieren. Gut, dann haben wir hier unsere Konferenz-Map. Dann sage ich jetzt letztendlich die Beziehung, Relationship von dieser Konferenz läuft über die Eigenschaft Sessions. Und ich sage in Sessions. Gibt es eine Eigenschaft, die heißt Konferenz? Und über die kann ich zurück navigieren. Also ich erzeuge hier eine bidirektionale Beziehung zum Navigieren in diesem Mapping. Und dann machen wir noch eine neue Klasse. Und diese neue Klasse nennen wir jetzt einfach Session Map. Session Map. Und genau das gleiche auch hier im Public. Abgeleitet von Entity Configuration. Und dann haben wir hier die Session drin. Dann leiten wir erstmal ab. Nein. So. Und erzeugen den Konstruktor auch hier. Und hier gibt es eben auch Properties, Session. Hat eine ID. Das ist die Identity. Also unsere UUID dann erzeugt er im Prinzip automatisch über den Store Generator entsprechend es max length vielleicht 20. Session darf nicht so lange sein, aber ist required, ja. Und dann haben wir vielleicht noch den Abstract als MaxLength 200 oder auch mal 1000, ja. Ist required nicht unbedingt, ne. Viele machen eine Sessions ohne Abstract, so wie ich. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Sprecher. Als MaxLength machen wir mal 50 vielleicht für den längeren Namen. Aber ein Sprecher ist meistens auch noch nicht angekündigt auf einer Konferenz, sondern meistens nur die Titel. Und dann haben wir noch eine Beziehung, ja. Und zwar eine Beziehung zu unseren Konferenzen, zu unserer Konferenz. Und in der Konferenz gibt es eben eine Eigenschaft, die wieder auf unsere Sessions zurückzeigt. Ja. Also, wir haben im Prinzip bisher Folgendes gemacht: ein Objektmodell, das eigentlich total uninteressiert ist an irgendwelchen Entity-Framework-Dingen. Ja. Ganz normale Objekthierarchie, zwei Objekte einfach nur. Und dann haben wir in einem anderen Projekt Mapping definiert, wie diese Klassen gemappt werden sollen, mit ein paar Hinweisen. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Object Context erstellt, einen typisierten, nämlich Konferenzmodell. Und was wir jetzt letztendlich machen, ist das Ganze mal anprogrammieren. Ja. Und das machen wir in Program CS. Gehen wir mal hier rein und sagen jetzt einfach, es gibt einen Kontextbilder, ja, von dem leiten wir jetzt einfach mal ab. Kontextbilder, also von dem leiten wir nicht ab, sondern den benutzen wir. Bilder ist gleich new, Kontextbilder, na, Kontextbilder. Und zwar das Kontextmodell, das übergeben werden soll, ist das Konferenzmodell, ja, das ich erstellt habe. Und da machen wir ein var draus, damit es ein bisschen kürzer ist. Machen wieder Vollbild. So, also ich baue den Kontextbilder auf, weil ich nämlich erst einmal die Möglichkeit brauche, das Modell, das ich definiert habe und das Mapping, das ich definiert habe, also das Objektmodell und dessen Mapping, das dafür verantwortlich ist, das Objektmodell in ein relationales Modell umzuwandeln, das muss ich jetzt erstmal dem Bilder übergeben in die Konfigurationseigenschaften. Und das ist letztendlich über Configurations Add. Und hier übergebe ich jetzt erstmal die Conference Map. Und das gleiche sage ich dann letztendlich auch für die Session Map. Damit habe ich das gemacht. So, jetzt legen wir mal die Datenbank an. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Connection String und dann nehmen wir einfach eine SQL Connection. Na, New SQL Connection. Und sagen jetzt einfach mal, Server ist gleich Local, MySQL Express. Und Integrated Security ist gleich True. Machen wir mal schön zusammen über. Und Datenbank, die nennen wir jetzt einfach was weiß ich, ja. Und schließen das ab. Und nun erzeugen wir entsprechend die Datenbank über den Kontextbilder. Dazu sagen wir jetzt einfach mein Kontext, Bilder.create, also mein Kontextbilder erzeugt jetzt einen Kontext, nämlich ein Konferenzmodell, ja. Ich könnte auch dazu anders sagen, Session möchte ich nicht sagen, aber iSession wäre es bei nHibernate gewesen. Und da übergebe ich im Prinzip meine Connection, nachdem ich das gemacht habe. Kann ich erstmal prüfen. Lieber Kontext, existiert denn die Datenbank? Also das ist Link to SQL nun im Entity Framework sozusagen, die Funktionalität. Wenn ja, dann lösche mir die Datenbank. Und leg mir die Datenbank einfach neu an. Ja. Und wenn die angelegt ist, dann können wir nämlich das erste Mal jetzt hier mit unseren Entitäten arbeiten. Und das funktioniert genauso, wie wir das kennen von den generierten Modellen. Also deshalb Kontext, ich habe es ja vorhin immer Container genannt, deshalb können wir das einfach auch mal Container nennen. Machen wir mal Folgendes. Sagen wir jetzt einfach mal Ctrl-RR für Rename Container. Apply. So, jetzt haben wir einen Container draus gemacht. Und nun kann ich sagen, ich erstelle jetzt mir eine neue Konferenz. New Conference. Also unser ganz normales Class Library 4 Modell benutzen wir hier. Und sagen, die Konferenz hat einen Namen. Und zwar, was ist die Xtopia on Tour? Und die Konferenz hat auch Sessions. Ja. Und letztendlich, ja, ist das, was wir jetzt noch anlegen müssen, Sessions an der Stelle. Deshalb legen wir auch einfach eine Session an. First Session ist gleich New Session. Und dann sagen wir Session.title ist gleich Silverlight 4 Session.exe. Abstract. Alles neu. Oder was ist neu? Ist der Abstract sehr aussagekräftig. Und der Sprecher ist in diesem Fall der Oliver Scher bei der Xtopia. Dann haben wir das. Und nun haben wir ja die Eigenschaft Konferenz. Die setzen wir jetzt einfach auf unsere Objektkonferenz. Okay. Und was wir nämlich jetzt letztendlich machen, ist noch die Session zu den Konferenzen hinzufügen. So sagen wir Conference Sessions ist gleich New List of Session. Das könnte man natürlich auch im entsprechenden Objekt sicherstellen. Da übergeben wir die Session als Initializer. Haben wir das gemacht. Und nun haben wir unser Objektmodell gesetzt. Und was wir jetzt machen können, ist einfach das Objektmodell speichern. Das heißt, wir haben einen Container. Und da sage ich jetzt einfach add, in dem Fall conferences.add, Object, sagen wir, die Konferenz wird hier übergeben und container.saveChanges. Okay, wenn das jetzt alles funktioniert hat, ganz kurz noch, vielleicht kurz mal im SQL Server. Here you go. Okay. Im Management Studio nachschauen, welche Datenbanken drin sind momentan. Die was weiß ich ist noch nicht drin. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein mit F10 und erzeugen nun diesen Builder. Hier rechts sehen wir immer den IntelliTrace dazu, die Konfiguration, erzeugen die Connection und nun erzeugen wir den Kontext. Kontext ist erzeugt worden, cannot open database, wurde ein paar Mal geworfen, wie wir hier sehen. Ja, aber schön gefangen im Objektmodell. Es kostet ein bisschen Performance, aber was soll's. Und nun checken wir, ob die Datenbank da ist. Und das macht er über dieses Statement hier. Ja. Select count from was eigentlich? Dann gehen wir ein bisschen nach rechts. Noch ein bisschen sys-databases, da schaut er nach, ob die da ist. Und wenn die eben nicht da ist. Na, F10. Sag mal, was ist denn jetzt los, ey? Ach so, ich bin zurückgesteppt, sorry. Müssen wieder rein in den Live. Also das ist aber beim Historical Debugger natürlich, wenn ich dann zurücksteppe, dann sind wir im Call Stack 1 wieder zurückgegangen. So, jetzt sind wir wieder im Live-Modus. Jetzt erzeuge ich mir die Datenbank. Jetzt legt er sie an. Da hat er jetzt eine Reihe von Statements erzeugt. Und nun lege ich die Konferenz an. Die Session. Weise die Konferenz zu, weise der Konferenz die Session zu, füge das jetzt zum Object-Kontext hinzu und sage Save Changes. Und da ist ein Fehler passiert. Oh mein Gott. Schau mal nach, was für ein Fehler das ist. Ja. Ach so, ich habe Datetime nicht angegeben gehabt. Hahaha. Okay, meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Punkt wann ist gleich Date Time Punkt now. Einfach heute und gut ist. Also gut, gehen wir nochmal rein. Jetzt hat er sie, jetzt löscht er sie. Jetzt erzeugt er die Datenbank nochmal. Und nun fügen wir die Änderungen hinzu. Hat er gemacht, F5 gedrückt, fertig. So, evaluieren wir das Ganze, indem wir die Connection hier reinholen. Local SQL Express. Und sagen Select or Enter Database. Und hier ist was weiß ich. Ja, fügen wir mal hier hinzu. Die Datenbank, was weiß ich. Hier sehen wir dann entsprechend die Tabellen, Conferences und Sessions. Und wir sehen auch in Conferences entsprechend Xtopia on Tour. Und in den Sessions die Session, die eingetragen ist. Gut. Das ist im Prinzip das, was ich zeigen wollte mit Code First. Also, wir haben jetzt drei Wege zu modellieren. A, Model First über den Entity Framework Designer, dann nach wie vor die Möglichkeit, das relationale Modell auszulesen, das Entity Modell komplett selbst erstellen zu lassen und halt Code First über ein eigenes Objektmodell und eigene Mappings wie in Fluent and Hibernate. Wir haben auch gesehen, wie man eben komplexe Typen einbinden kann und mit all diesen Features, die hier im Prinzip in der Zusammenfassung gelistet sind, würde ich sagen, ist das Entity Framework ein vollwertiges Object Relational Mapping Tool jetzt in dieser Version und sollte auf jeden Fall nochmal einer Evaluierung standhalten. Also man sollte es nochmal evaluieren, falls man mit der Version vorher nicht ganz so zufrieden war. Es hat sich viel getan, vor allem auch in Sachen Performance beim Connection öffnen hat sich viel getan. Weitere Informationen gibt es auf der Visual Studio 2010 Hauptseite, die da aber jetzt mittlerweile auch heißt MSDN Microsoft www. Microsoft oder msdn2.microsoft.com/willkommen gibt es auch noch, also nicht nur VStudio, sondern willkommen. Mein Weblog ist blogs.msdn.com/deparis und weitere Webcasts gibt es auf msdn-online.de Webcasts Finder. In diesem Sinne, hier noch weitere Informationen zu MSDN. Schönen Tag noch, war ein bisschen länger als ich gedacht habe, aber ich hoffe, es war das eine oder andere Interessante dabei. Bis dann.